richteten zu selbigen Tagen. War die Zeit der Richter. In diesem Buche Richter finden wir zum Schluss einen Ausspruch, der steht zweimal im Alten Testament. Da heißt es, ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Wir könnten sagen, es war eine ähnliche Zeit wie heute. Damals gab es zwar noch keine Demokratie, aber heute kann so jeder reden und machen, was richtig ist in seinen eigenen Augen. Das ist ein ganz furchtbarer Satz, wenn wir daran denken, dass Gott nur erlaubt, uns das zu tun, was er will, nicht was in unseren Augen das Richtige ist. Und Gott selbst hatte nun diesen Simson, mit dem wir es hier in diesem Abschnitt zu tun haben, als Richter in Israel eingesetzt. Und wir könnten sagen, in bösen Zeiten, in schlechten Zeiten, braucht ein Volk, ganz gleich welches es ist, starke Männer. Und dieser Simson war ein starker Mann. Wir lesen, hochinteressant, wenn wir seine Geschichte lesen. Er hob die großen Stadttore aus und trug sie hinauf in einen hohen Bereich. Ganz allein. Dieser Simson war ein Richter auch gegenüber seinen Feinden. Und wenn solche Männer fehlen, starke Männer in bösen Zeiten, das Fehlen solcher Männer auch bei uns heute in der Regierung lässt unser Volk schwach sein. Selbst gegen eine Mörderschar werden sie schwach. Warum? Weil keine starken Männer da sind. Und das Fehlen starker Männer in der Gemeinde Jesu heute bewirkt geradezu den Abfall, den wir heute finden, unter den Gläubigen allen Teilen. Und deshalb sind nicht nur besondere Männer, sondern sind eigentlich alle Gläubigen aufgefordert. Und zwar stark zu sein. Aber nicht mit der Faust auf den Tisch zu schlagen oder kräftige Worte herauszulassen, sondern die Bibel lenkt unser Starksein in ganz bestimmte Bahnen. Wir denken da an Epheser 6, Vers 10. Da sagt Paulus an die Epheser, übrigens meine Brüder, seid stark in dem Herrn. Das ist eine andere Sache. Im Herrn stark zu sein, ist etwas, was heute der Herr sucht und was dringend unser Volk gebrauchen könnte. Gläubige, die stark sind in Christus. Nicht stark in uns selbst, dann haben wir vielleicht einen Kraftwaskel vor uns, aber mit dem kommt Gott nicht zum Ziel. Sondern er braucht Menschen, die schwach sind in sich. Wie Paulus sagt, wenn ich schwach bin in ihm, dann bin ich stark im Herrn. Das wird gesucht durch unseren Gott. Dann sind starke Leute da. Dann geht es auch aufwärts. Nun, das Starksein in der damaligen Zeit, hier bei Simson, geschah Gott gewollt nach der gottgegebenen Ordnung. Und zwar berief Gott einen solchen, der stark war im Herrn, nach 4. Mose 6. Und deshalb lesen wir hier in diesem Abschnitt, dass er ein Nasir Gottes war. Soviel ich mich entsinnen kann, haben wir dieses Problem des Nasirtums schon einmal von einer anderen Warte aus besprochen. Ein Nasir, und das wird in 4. Mose 6 behandelt, war einer, den Gott herausgenommen hat aus dem übrigen Volk. Würde er ihn nicht herausgenommen haben, dann würden wir in Vers 17 lesen, am Ende, dann würde er sein wie alle Menschen. Aber dieser Simson war nicht wie alle Menschen. Warum denn? Weil Gott ihn, den Simson, geweiht hatte. Und es war im Alten Testament das Nasirtum. Ein solcher Nasir war von Gott her bestimmt, ganz für Gott da zu sein. Das ist ein Schattenbild auf unser heutiges Christsein. Nicht Christsein in der förmlichen Art, sondern Christsein allein nach der Seite wiedergeboren zu sein. Eine Bekehrung erlebt zu haben, Jesus im Herzen zu tragen, das zeichnet uns vom Schattenbild her durch diesen Simson, einen Nasir, heute als einen Gläubigen. Denn wer heute zu Christus kommt und errettet ist, ist gleich so ein Gottgeweihter. Er ist durch Gott geweiht, und zwar für Gott bestimmt. Nicht mehr sich selbst zu leben, sondern dem Herrn. Und es ist nun wichtig, dass wir anhand des Nasirs einmal sehen, welche Wirkungen von ihm gefordert wurden, um zu erkennen, in welch einer Stellung er nun für Gott brauchbar war. Die Grundlage des Nasirs bestand darin, dass man sich für den Herrn absonderte. Worin man sich aus der Welt aussonderte oder von der Welt aussonderte. Auch hinsichtlich uns wird ganz klar im Neuen Testament, dass wir, die wir dem Herrn Jesus gehören, in der Gleichheit seines Todes mit ihm gestorben sind, nun nicht mehr uns selbst leben, sondern dem Leben, der uns das Leben gegeben hat, Jesus. Damit hat Gott auch uns ausgesondert aus der Welt, indem wir nicht mehr von der Welt sind, aber noch in der Welt leben. In dem Augenblick, wo unsere Herzen noch Freude an den Dingen dieser dargebotenen Freuden der Welt haben, dann kann Jesus um dieses Maß nicht in unserem Herzen wohnen. Das ist ganz klar. Also ein Nasir war einer, der ganz für Gott war und der von Gott ganz für sich abgesondert war. Das war ein Nasir. Er war ausgesondert aus der Welt, für den Dienst des Herrn bestimmt. Wenn Gott heute errettet, dann wollen wir uns darüber im Klaren sein, dass das nicht für uns selbst ist, sondern für Gott. Wir sollen dem Herrn zu Diensten sein. Darum redet der Urtext im Neuen Testament oft von Knechten, und da steht im Griechischen Sklaven. Wir sind entweder Sklaven der Sünde oder Sklaven Jesu Christi. Es gibt kein Neutrum in der Stellung für uns als Menschen heute. Und auch wir selbst wollen deshalb lernen, das Starksein im Herrn allein durch Absonderung von der Welt und den Dingen der Welt bedeutet. Und zwar so radikal, wie es nur geht. Denn in dem Augenblick, wo wir ein wenig mit der Welt tendieren und ein wenig den Weg der Errettung gehen, da schlagen wir ganz gegen Christus aus. Weil wir das Bild eines aus der Welt herausgeretteten völlig in eine völlig entartete Situation bringen, die nicht Christus verhält. Genauso wie Jesus, der Herr im Fleische, als Sohn Gottes hier über diese Erde ging und nicht mehr den Genüsslichkeiten der Welt diente, nicht der Sünde diente, so sollten auch wir abgeschieden sein all der Dinge. Nun, ein solcher abgesonderter Nasir trug damals im Alten Testament, also nach 4. Mose 6, drei besondere Kennzeichen. Und diese drei Kennzeichen, die wollen wir heute zum Gegenstand auch unserer Betrachtung nehmen. Und wir werden sehen, doch wie interessant und wichtig das auch für uns ist. Und zwar, wenn wir da in 4. Mose 6 einmal aufschlagen, da finden wir das erste in Vers 3. Und da heißt es, er enthielt sich des Weines und starker Getränk. Also, der Nasir, der von Gott abgesonderte, von der Welt, enthielt sich vom Wein und von starkem Getränk. Und zweitens, Vers 5. Er ließ das Haar seines Hauptes wachsen, sodass kein Schermesser auf ihm, oder wir könnten heute sagen, keine Schere auf den Kopf kommt. Und drittens, Vers 9, er durfte mit keinen Toten in Berührung kommen. Das sind drei ganz wichtige Dinge. Ich darf noch einmal kurz wiederholen. Erstens durfte ein Nasir im Alten Testament, der abgesondert war von der Welt, für Gott bestimmt nicht mit Wein und starkem Getränk verbunden werden. Zweitens, er durfte in keiner Weise ein Schermesser auf sein Haupt bringen. Und drittens durfte er nicht mit einem Toten in irgendeine Berührung gelangen. Das sind die drei Punkte, die wollen wir uns jetzt merken. Zu dem ersten. Er enthielt sich des Weines, dieser Nasir, weil der Wein das Sinnbild der Freude für das Herz des natürlichen Menschen in der Gesellschaft seiner Mitmenschen ist. Ich glaube, ich sage den Satz noch einmal, damit wir ihn gut behalten. Dieser Nasir enthielt sich des Weines, weil der Wein das Sinnbild der Freude für das Herz des natürlichen Menschen oder des alten Menschen in der Gesellschaft seiner Mitmenschen ist. Und zu zwei, sein langes Haar deutete an, dass er seine ganze Manneswürde, aber auch seine Rechte als Mann aufgab. Das war das Zeichen, dass er selbst keine Ehre mehr hatte, um ganz für den Willen Gottes dessen Macht er über sich anerkannte, unterworfen zu sein. Und drittens, auch mied der Nasir alles, was ihn mit der Sünde, er dürfte mit keinem Toten in Berührung kommen, was ihn mit der Sünde, deren Sold der Tod ist, in Berührung brachte. Das sind drei ganz wichtige Dinge. Das war sowohl die Ordnung als auch das Geheimnis des Nasirtums, die Vollmacht eines Nasirs, und Simson war einer davon. Die Bibel berichtet von etlichen. Auch Samuel war einer. Lesen wir. Kein Schermesser war auf sein Haupt gekommen. Er lebte als kleines Kind schon bei Eli. Und noch bevor wir nun die Sünde dieses Gottesmannes Simsons betrachten, behandeln wir noch zwei andere Nasir. Und zwar im Worte Gottes. Und zwar nur die Merkmale dieser zwei anderen Nasir. Und da finden wir als ersten den Johannes den Täufer. Das war ein Nasir. Von diesem Johannes dem Täufer ist etliches gesagt. Da heißt es zum Beispiel, dass er weder aß noch trank. Wer nun Gottes Wort nicht gut kennt, würde behaupten, der Johannes, der Täufer, sei einer gewesen, der in seinen Lebzeiten nichts gegessen und keinen Schluck Wasser getrunken hätte. Das ist hier nicht gemeint. Sondern hier bezieht es sich auf das Nasirtum, er war abgesondert von Gott für Gott da zu sein. Deshalb bezieht sich seine leibliche Genüsslichkeit, von der hier geredet ist, darauf, dass gesagt wird, er aß nicht wie ein gewöhnlicher Mensch, noch trank er starkes Getränk und Wein. Das, was er nur aß, lesen wir in Matthäus 3, Vers 4b. Und da steht etwas ganz Komisches. Und zwar steht dort, ja genau, er aß Heuschrecken und wilden Honig. Nun, hier geht es nicht um Geschmacksrichtung. Also ich persönlich wäre sicherlich nicht von der Partie gewesen, nun mich von Heuschrecken zu ernähren, da den Kopf einzudrücken und dann das zappelnde Ding in den Hals reinzulassen. Das wäre also für mich nicht so direkt die Sache gewesen. Nun, das war der Johannes der Täufer. Und weiterhin lebte er von wilden Honig. Nun, hier in Deutschland wäre das wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen, denn wenn wir schon durch Wald und Flur gingen, ich glaube, wir wären eher verhungert, als bis wir das erste Honignest entdeckt hätten. Also solches gab es dort in Fülle und er lebte davon. Er lebte nicht wie ein gewöhnlicher Mensch, sondern er lebte das Leben eines Nasirs. Abgeschieden, nicht wie ein gewöhnlicher. Und das sollte uns ein Fingerzeig sein, dass wir gar nicht so zu leben haben, wie die Kinder der Welt. Man sollte uns sogar erkennen, am Essen und Trinken. Ja, Ich glaube, dass wir einiges vom Wort Gottes her im Nachholbedarf finden. Und wenn er nun nicht trank, bezieht sich das auf Wein und starkes Getränk in der Eigenschaft als Nasio, welches er nicht nahm. Und dann lesen wir, interessant, in Matthäus 11, Vers 18. Da heißt, dass Johannes, der Täufer, gekommen ist. Er aß nicht und trank nicht, und da haben die bösen Leute gesagt, weil er das nicht gemacht hat, weil er nicht so gegessen und getrunken hat wie sie, er hätte einen Dämon. Er hätte einen Dämon. Und dann kam auch kein Schermesser auf sein Haupt, nach 4. Mose 6, Vers 5. Und damit dieser Johannes nicht mit Toten in Berührung kam und dass er nicht an ihren Beerdigungen teilnahm, schickte Gott ihn nach Matthäus 3, Vers 3, gleich in die Wüste. Interessant. Er nahm ihn heraus aus dem Lager und schickte ihn in die Wüste, damit er nicht mit Toten in Berührung komme. Und deshalb kamen die Leute zu ihm heraus, weil er eine Botschaft hatte. Aber die Leute, die kamen, die wollten sich taufen lassen. Und zwar war das eine Taufe, die es heute nicht mehr gibt, und zwar die Taufe zur Buße. Das war die Johannestaufe, sagen manche, des Verständnisses wegen. Aber diese Leute kamen nicht, um in den Tod des Herrn getauft zu werden. Denn dann hätte ja Johannes wieder mit geistlich Toten zu tun gehabt. Deshalb sollten solche kommen, die Buße taten, damit sie den Eingang in das Reich der Himmel fänden, das, wie er sagt, nahe gekommen sei. Deshalb taufte er sie zur Buße. Sie sollten den Geist der Buße mitbringen, und er wollte sie in diese Buße taufen, und diese Taufe war für Israel. Denn Buße, das können keine Toten. Aber wir können es behaupten, dass das Lebende tun dürfen. Und diesem Johannes, dem Täufer, steht nun ein anderes Lebensbild eines Nasirs gegenüber. Auch das ist sehr zu beachten. Die Bibel redet viel davon. Auch er war völlig abgesondert von den Dingen dieser Welt. Aber mit diesem Nasir geschah damals ein besonderer Wechsel. Und zwar war es der Wechsel von den materiellen zu den geistlichen Dingen. Was wir erkennen müssen. Und das war Jesus. Aber jetzt wird es interessant. Der Jesus ist jetzt kein Nasir im Sinne des Alten Testaments, sondern im Sinne des Neuen Testaments. Ich weiß nicht, ob wir den Herrn Jesus gut kennen. Weiß ich nicht. Aber man sollte das wissen als Jünger und Jüngerin Jesu, dass der Herr Jesus Wein getrunken hat. Das bekannt. Ich meine jetzt nicht, als er mit seinen Jüngern auf dem Obersaal zusammen war, das meine ich nicht, das ist ja verständlich. Ansonsten steht geschrieben. der für die irdischen Dinge völlig abgesondert war. Unser Herr trank Wein und aß ordentliche Portionen. Im Gegensatz zu Johannes. Und deshalb sagte man, in der Übertreibung des Volkes, das Volk hat ja immer einen bösen Mund, der wäre ein Fresser und ein Weinsäufer. Das hat man damals ihm gesagt, weil er Wein getrunken hat. Sein Wegbereiter Johannes hat keinen Wein getrunken, haben sie gesagt, ein Dämon. Er hat Wein getrunken, haben sie gesagt, ein Weinsäufer. Ein Säufer. So böse kann der Mensch sein. Wir lesen das in Matthäus 11, Vers 9. Deshalb finden wir hier diese treffende Gegenüberstellung in Vers 18, Johannes, der nicht aß und nicht trank, und in Vers 19 unseres Herrn, der aß und trank. So wird es geschildert. Und von dem Trinken haben wir hier Wein und starkes Getränk vor uns. Auch können wir sagen, dass der Herr Jesus nach der Ordnung des Neuen Testaments, denn er lebte im Geiste des Neuen Testaments, kein langes Haar hatte. Das können wir hundertprozentig sagen. Er ließ sich nicht das Haar im Bilde des alttestamentlichen Nazirs wachsen, wie dies so oft auf den Bildern von Fantasiemenschen gemalt wird. Wir kennen die Bilder mit diesem Jesuskopf und die Krone drauf, die langen Haare darunter. Ich möchte dazu etwas sagen, dass diese Bilder aus ungefähr aus der Zeit von 300 nach Christus aus den Ateliers von Byzanz stammen. Und zwar Samt und Sonst. Und das waren keine gläubigen Leute, sondern das waren Geschäftemacher. Wir hatten damals die katholische Kirche, die sehr für den Bilderdienst das Wesen huldigte, obwohl es uns ja verboten ist, nach 2. Mose 20, keine Bilder zu machen, war gerade die Kirche, die katholische Kirche, sehr angetan, sehr viele Bilder aufzuhängen. Und das hat dazu geführt, dass eben die Dinge entstellt wurden. Man hat ihn dann mit langen Haaren gezeichnet, denn der Jesus lebte im Geiste des Neuen Testaments, wo gerade durch den Heiligen Geist, durch Paulus angesagt ist, 1. Korinther 11, Vers 14, dass der Mann kein langes Haar mehr zu tragen habe. Dass es schändlich ist, und dann tritt der Herr Jesus auch immer wieder aus der Ordnung des alttestamentlichen Nazirtümes, indem er immer und immer wieder mit Toten in Berührung kommt. Einmal bei dem Töchterlein zu Jairi, einmal bei dem Jüngling zu Nain und einmal bei dem Mann Lazarus. Ein Kind, ein junger Mensch und ein Erwachsener. Bei jeder dieser Begegnungen wurden dann die Toten lebendig. Auch war der Herr Jesus mit viel geistlich Toten in Gemeinschaft. Man sagt, er kehrt zu Sündern ein und isset mit ihnen. Zöllner und Sünder. Die Zöllner, das muss ein böses Volk gewesen sein. Die wurden mit den, das ist heute ein bisschen anders, die wurden mit den Sündern auf eine Ebene gestellt. diesen Jesus, den Sohn Gottes, finden wir in der völligen Absonderung durch den Willen Gottes. Und zwar seine Absonderung war die von der Sünde. Das lesen wir in Hebräer 7, Vers 26. Abgesondert von den Dingen der Sünde. Aber er war nicht abgesondert von der Materie und von den Weisungen der Materie, wie das bei dem Nasir im Alten Testament üblich war. Im Gegenteil, Gott kam in Christo im Fleische, und das ist Materie. Jetzt kommen wir zurück zu unserem eigentlichen Thema. Wir sehen einfach, wie wichtig das ist, auch die Zusammenhänge besser kennenzulernen. Jetzt der Haarwuchs des Simsons nach den Weisungen des Alten Testaments in 4. Mose 6. Zeigt nun abbildlich, dass wir, wenn wir wirklich in einem Leben der Absonderung mit oder für Gott zu leben wünschen, aber auch gleichzeitig bereit sein sollen, unsere natürliche Ehre, unsere menschliche Ehre aufzugeben. Und das ist eine Frage. Ob wir bereit sind, im Vorbilde Christi unsere Ehre aufzugeben. Ich glaube, dass wir jetzt alle sagen würden, ja, das habe ich schon Ehre. Na, so kann man das nicht feststellen. Ganz anders. Wisst ihr, wie man feststellt, ob wir stark Ehre suchend sind? Und zwar, wenn man uns ungerechterweise ein beleidigendes Wort zukommt und in unserem Herz krabst sich alles zusammen. Das, was ich zusammenkrabst da drin, hier drin steht so. Das ist die Ehre, die noch nicht in den Tod Christi gebracht ist. Das ist ganz einfach. Wenn wir in der Gleichheit des Todes mit Christus gestorben sind, deinen Toten, den kannst du sagen, was du willst, da krabst nichts mehr zusammen. Das heißt, völliges gestorben sein, dem alten Menschen nach, in der Gleichheit deines Todes mit Christus, obgleich wir noch im Fleische leben. Damit wird offenbar, dass das Gestorbensein mit Christus eine geistliche Angelegenheit ist. Ich weiß nicht, ob wir solche in unserer Mitte haben, bei denen es eben dann nicht mehr kratzt. Weiß ich nicht. Wir wollen das alle vor dem Herrn ordnen. Sind wir bereit, unsere persönliche, unsere natürliche Ehre aufzugeben? Der Jesus kann nur insoweit uns gebrauchen, inwieweit wir auch wirklich dazu bereit sind, Christus ähnlich zu werden, auch in diesem Punkt. Für einen gewöhnlichen Menschen, der 17 lebt, war es ganz recht, sich scheren zu lassen, Wein zu trinken. Aber der Nasir Gottes stand im Gegensatz zu den gewöhnlichen Menschen. Wie auch heute die Kinder Gottes im Gegensatz zu den Kindern dieser Welt gefunden werden sollen. Wisst ihr, wenn Israel ihren Dienst aufgegeben hätten, dass sie dann nicht mehr zu unterscheiden waren von den Amoriten und von den Philistern, dann wäre es hart in sie gestellt gewesen. Er war von allem, was gewöhnlich war, abgesondert, um für seine persönliche Person schon für sich selbst einen ganz besonderen Pfad, einen Weg zu gehen, den Weg der Hingabe und den Weg der Weihe für Gott. Wenn wir auf der einen Seite gerettet sind, dann können wir nicht den Weg gehen, den nicht Errettete gehen. Darauf kommt es an. Wenn wir mit unseren Sünden zu Christus gekommen sind und wir wissen, er hat uns vergeben und wir können frohen Herzens darüber danken, dass der Herr uns ewiges Leben gegeben hat, dann kann ich nicht mehr den Weg gehen, den die Verlorenen gehen. Wie soll denn mein Zeugnis aussehen? Und die Kraft, die auf diesem Pfade, auf diesem Wege zu beharren, lag in einer ganz verborgenen Gemeinschaft. In der Gemeinschaft mit Gott. Nach außen hin nichts Besonderes. Wer heute weltlich aussehen will, der muss sich als Mann lange Haare wachsen lassen. Fällt er nicht auf. Sodass, wenn die Gemeinschaft wiederum mit Gott unterbrochen wurde, auch die Kraft verschwunden war. Das war die verborgene Kraft der Gemeinschaft mit Gott. Unsere verborgene Kraft ist die Kraft des Lebens, wie wir das in Kolosser 3, Vers 3 und 4 lesen. Euer Leben ist verborgen in dem Christus in Gott. Wenn dieses Leben offenbar werden wird, dann werden auch wir mit ihm offenbar werden. Das ist die Geschichte eines Richters, des Richters Simsons. Diese Geschichte ist traurig, aber auch ernst und gleichzeitig belehrend für uns dargestellt. In einer ganz bösen persönlichen Stunde, da verriet er das Geheimnis an eine Philisterfrau. Die hieß Delila. Und dadurch verlor er seine ganze Kraft. Wir lesen das hier in den Kapitel 16, Vers 16 und 17. Wir können sagen, Simson verriet das Geheimnis seiner gottgegebenen Kraft. Sein bisheriger Pfad, der in dieser Gotteskraft verlief, der ein Pfad des Siegens und der göttlichen Offenbarung war, weil er als ein Gottgeweihter im Gehorsam lebte, durch die Verführung Delilas ein Weg oder der Weg eines gewöhnlichen Menschen. Er unterschied sich mit dem Verlust der Kraft nicht mehr von allen übrigen Menschen. Und weil er das Geheimnis Gottes an die Feinde verraten hatte, indem der Teufel eine Frau dazwischen schaltete, so geriet wegen des Ungehorsams dieser Simson in die Hand der Feinde. Das wäre die Geschichte. Es wäre gut, wir würden heute Abend dieses Kapitel lesen. Es ist hochinteressant. Er geriet in die Hand seiner Feinde. Und dann schildert uns das Wort Gottes von Vers 18 bis Vers 21, dass er gebunden wurde. Seine Kraft war dahin. Und dann war er gebunden. Geschwister, auch heute gibt es unter Kindern Gottes viele Bindungen. Sie kommen nicht los von den feindlichen Bindungen. Sie wissen nur aus dem Erzählen anderer, dass es eine Freiheit gibt. aber sie selbst besitzen sie nicht. Das ist bitter. Und dann lesen wir weiter in diesen Versen, dass sie ihm die Augen ausgestochen haben. Wer sein Geheimnis, das Geheimnis der Kraft, gegenüber die Feinde feilbietet, gerät in Gefangenschaft, in Gefängnis. Der verliert sein Augenlicht, er wird blind. Wir finden im Worte Gottes noch eine ähnliche Mitteilung unter anderem, und das war der König Hiskia. Der hat so etwas Ähnliches gemacht. Der König Hiskia in Jerusalem lud seine Feinde ein und er zeigte entgegen der Weisung Gottes das Geheimnis der Schätze der Königsstadt Jerusalem und gab alles preis. Wir lesen das in 2. Könige 20, Vers 15 bis 17. Und daraufhin antwortet Gott vom Himmel her und sagt, dass darum, weil er das gemacht hat, dass er das Geheimnis Gottes an seine Feinde preisgegeben hat, ihm von all den Schätzen, die in Jerusalem sind, nicht ein Stück mehr verblieb, sondern alles nach Babel hinabgeführt werden würde. Und es traf dann Jahre später ein. Und wenn heute Kinder Gottes, die auf der einen Seite Vergebung in Christo erfahren haben, die Dinge der Welt doch noch lieben und wieder lieb gewinnen, so ist das gar nichts anderes, als dass unser Herr verraten wird. Und zwar sogar noch ärger, wie es der Petrus getan hat, bevor der Hahn dreimal krähte. Denn damals war er noch nicht zur Wiedergeburt gelangt. Das ist jetzt unsere Frage oder die Frage an uns, sind wir Gottgeweihte? Sind wir im Sinne des Alten Testaments heute neutestamentlich solche Nasiere? Haben wir und sind wir bereit, unsere menschlichen Rechte aufzugeben um Jesu Willen? Geben wir die Bequemlichkeiten nicht auf, ist uns Christus nicht mehr als das, was wir nicht aufgeben dürfen. Sind wir bereit, wollen wir überhaupt ganz den Willen Gottes tun? Um diese Fragen geht es. Denn Gott kann mit niemandem weitergehen, ihn zu Segnungen führen, die heute schon für uns da sind, wenn wir nicht bereit dazu sind, den Weg mit unserem Herrn gehen zu wollen. Und seine, nämlich in meinem Leben, die Rechte Gottes anzuerkennen, bin ich bereit. Dass Gott allein es ist, der seine Rechte an mir hat. Und ich nicht mehr hier selbst leben kann. Oder sitzen wir im Bilde gesprochen, gleich dem Simson, mit ausgestochenen Augen im Gefängnis? Sind wir gefangen, den Willen des Feindes zu tun? Das ist für uns der Teufel. Nicht Menschen. Von diesem Simson lesen wir, er musste im Gefängnis mahlen. Da waren große Steinscheiben, die musste er drehen, man hatte ihm die Augen ausgestochen. Wer nicht bereit ist, für Christus gehorsam zu sein in allem, arbeitet für den Feind. Ist ein Provisionsvertreter der Finsternis. muss Dienst für die Lebenserhaltung des Feindes bewirken. Wie ernst ist diese Ermahnung darum auch für uns? Wenn wir solches vernehmen, ob wir etwa mit ungeteiltem Herzen fest an unserem Herrn hangen oder auch nicht. Simson, der Nasir, wie wir ihn heute gesehen haben, musste die Folgen seiner Lust, seiner Sünde selbst tragen. Keiner konnte ihn retten. Ja, noch mehr. Nicht nur er musste die Folgen seiner Sünde tragen, auch andere. Und das ist das Bittere. Wenn wir nicht klar mit dem Herrn stehen, müssen andere Folgen tragen. Auch das Volk Israel hatte darum keinen starken Richter mehr, keinen Simson. Er war in gebundenem Zustand, im Gefängnis der Feinde, blind. Daher geht die ganze Geschichte dich und mich an. Weil wir und andere die Folgen meines Ungehorsams zu tragen haben. Wenn doch der Herr Gnade schenken möchte, dass wir den Dingen, denen wir bezeugt haben, gestorben zu sein, nie mehr in unserem Leben Macht befehlen. Dass wir uns aber bei Zeiten demütigen und Buße tun. Nicht erst, wenn der Feind uns geblendet hat und wir in seinem Gefängnis sitzen. Simson hätte sich viel ersparen können, wenn er vorher diese Buße gesucht hätte, die aus Vers 22 dann ersichtlich wird. Denn dort deutet alles hin, was er Buße getan hatte. Dieser Simson bat Gott noch einmal, er möge ihm Kraft geben. Und anlässlich eines großen Philisterfestes, Hunderte von den Obersten der Philister auf dem Dach, Hunderte waren unten in einer großen Halle. Und da nimmt man den Simson, den blinden Simson, und führt ihn heraus und er muss auf einer Harfe für seine Feinde spielen. Sie ergötzen sich an ihm. Und er ruft zu Gott. Er steht zwischen den zwei mitteltragenden Säulen. Und er betet zu Gott, dass Gott ihm noch einmal Kraft schenken möchte von oben. Die Bibel sagt, dass in der Zwischenzeit seine Haare wieder gewachsen waren. Und deshalb gab Gott ihm erneut die Kraft. Er drückt mit dieser Kraft, die einem Nasiräer gegeben war, die Säulen zusammen und der Toten waren mehr, er selbst kam mit ins Leben, aber der Toten der Feinde waren mehr, als er im ganzen Leben durch seine kriegerischen Handlungen umgebracht hatte. Das, was wir daraus lernen wollen, ist, auch wenn wir Fehler gemacht haben, die Sünde, wenn wir die bußfertige Haltung, die Stellung einnehmen, die uns bei einem heiligen Gott gebührt, dass wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und gibt uns die Wiederherstellung, die wir hier bei Simson finden. Leider können nicht alle Folgen wieder weggemacht werden. Simson konnte nicht wieder sehen werden. Aber Gott stellte ihn zum Schluss wieder hin. In der Ehre, die er nicht von Menschen hier aufgegeben hatte, suchte, sondern die Ehre, die er von Gott empfing. Und deshalb möchte der Herr Gnade schenken, dass wir aus diesem gewaltigen Mitteilungswerk hier in Richter 16, Vers 17 das lernen, was auch geradezu für uns das Richtige, das Rechte ist, damit wir zur Ehre unseres himmlischen Gottes sein können, dem wir doch dienen wollen von ganzem Herzen. Amen. Wir wollen noch stille werden zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir auch für dieses Wort, das wir heute Abend hören können. Wie tief greift es doch in das Leben eines Menschen ein, der auf der einen Seite viel Gnade hat und auf der anderen Seite diese ganze Gnade durch Untreue verscherzt. Herr Jesus, bewahre du uns davor, dass wir das Geheimnis unserer Gotteswürde nicht verscherzen durch den Umgang mit den Dingen dieser Welt, dass wir meinen, wir sollen mit tun, dass wir Freude suchen dort, wo die verlorene Welt sie sucht. Herr Jesus, dann ist unsere Freude in dir noch nicht groß genug, aber du willst sie uns geben. Oh, dass wir deinem Wort glauben und dass wir die Freude in Jesus suchen, die weit, weit größer ist, die tausendmal größer ist als die größte Freude dieser Welt. Herr Jesus, dass wir doch deinem Wort glauben möchten, gib du uns das ins Herz und lass aufgetan werden unsere eigenen Herzen für dein Wort und für dich selbst. Und Herr Jesus, auch dann, wenn wir gefehlt und wenn wir gesündigt haben, das Neue Testament sagt, dann haben wir einen Sachwalter, einen Fürsprecher beim Vater. Herr Jesus, dann wollen wir dich suchen und dein Angesicht. Wir danken dir auch für dieses Wort, auch dass du uns so deutlich gerade in der Betextung des Alten Testaments auch zu uns redest. Wir danken dir dafür, o Herr unser Gott, und bitten dich um die Gnade des Verständnisses, die Gnade deiner Liebe, die Gnade der Gemeinschaft, die wir mit dir haben dürfen, und bitten nun, Herr, segne uns, die wir hier zusammen waren, aber segne du auch deine ganzen Gotteskinder weltweit, wir rufen zu dir, wollen uns anvertrauen, auch auf dem Nachhauseweg, dass du uns bewahrst. Und Jesus, dass wir eifer daran setzen, dein Wort aufzunehmen, damit wir mehr Gemeinschaft hätten mit dir. Amen.